Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Der Sommer schreitet voran und wir haben die Zeit zwischen den Urlaubsreisen genutzt, um die neuesten Motorradgeschichten auszutauschen. Warum Jan im Dirndl die Alpen unsicher gemacht hat, wieso er es als Zweiradraser mit der Schutzkleidung nicht so genau nimmt und warum es keine 200 PS Supersportler braucht, um manchen Motorradfan in den roten Bereich zu bringen, erfährst du in unserer zweiten Update-Folge aus der Sommerpause.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
So, alle guten Dinge sind drei. Da ist er, der Jan. Und er sieht irgendwie ungesund aus, muss ich sagen. Er hat mir gerade im Vorgespräch verraten, er will heute Abend kein Bier trinken. Da habe ich mir sofort Sorgen gemacht. Und jetzt sehe ich, er hat auch noch rote Flecken. Aber zum Glück nicht im Gesicht, sondern auf dem T-Shirt. Was ist denn da los?
Hallo erstmal. Ja, ein bisschen rot im Gesicht bin ich. Ich weiß auch nicht, ob das die Sonne war, wobei ich mich immer schön im Schatten aufhalte.
Das ist das Alter, Bluthochdruck. Kennst du? Das kenne ich auch.
Ja, ich war aber tatsächlich gestern erst beim Durchchecken, wie man so schön sagt. Hier schön, kein Finger im Po, aber Blutentnahme, all dies, das und so weiter. Super gesund, hey.
Super gesund. Der Fitness, Jan.
Ja, da hatte ich noch niedrigen Blutdruck. Da war ich irgendwie bei 110 und tatsächlich, ja, trage ich ein weißes T-Shirt mit roten Punkten, das vielleicht meine Gesichtsflecken heute noch so ein bisschen unterstreicht. Dieses T-Shirt oder zumindest diese Farbgebung, ist dir bekannt, Michel?
Das sieht aus, was ist das, das Bergtrikot bei der Tour de France?
So ist es nämlich, denn, das habe ich in der letzten Folge gar nicht erzählen können, während du in deinem wohlverdienten Urlaub warst, war ich überall unterwegs und unter anderem bei der Tour de France. Warum erzähle ich das? Nein, es geht nicht ums Rennradfahren, wobei ich dort tatsächlich auch mit dem Rennrad den Berg hochgefahren bin. Col du Galibier heißt der. So, das war die vierte Etappe. Geht, glaube ich, hoch auf 2.500 Meter. Liegt in Frankreich in den Alpen, den Seealpen, kurz vor der italienischen Grenze. Und ich war da schon mal mit dem Motorrad. Und muss einfach wieder sagen, es war der Hammer. Und jetzt der Motorradbezug dazu. Die Stimmung, also man steht da auf dem Pass, wir hatten so einen Camper auch noch mit dabei, haben dann quasi an der Straße auch gecampt. Und nicht nur wir, sondern halt auch Tausende von Leuten von der ganzen Welt. War halt wieder so überragend. Und da musste ich an dich auch denken, Michel, weil ich so ein bisschen, glaube ich, nachvollziehen konnte, wie es bei der Isle of Man Tourist Trophy sein kann, die ja auch ein Rennen ist, wo du abseits von Anfahrts- und Übernachtungskosten kostenlos an die Strecke rankommst. Und das war eben bei der Tour de France genauso. Und ich glaube, das erzeugt von sich aus eine Stimmung, die du nirgendwo anders haben kannst. Und das war ganz, ganz toll. Und daher kommt auch das T-Shirt.
Ich wollte fragen, jetzt interessiert mich natürlich auch, warum hast du dieses T-Shirt an? Kann man sich das einfach kaufen? Muss man sich das verdienen, indem man mit einem Lilliput oder so einem Dreirad da diesen Col du Gabelier oder wo das jetzt gewesen ist, hochstrampelt? Warum kriegst du rote Punkte? Erzähl mir mehr davon.
Nee, weil die natürlich das dann trotzdem versuchen, ja auch durchzukommerzialisieren. Und bevor die Rennradfahrer wirklich dann in Affentempo diesen Berg hochgefahren kommen, den ich am Tag davor selbst versucht habe, mit dem Fahrrad zu bezwingen, kommt die Werbekarawane durchgefahren. Ein Tross von wirklich Hunderten von Autos. Also es sind wirklich unfassbar viele. Es geht eine halbe Stunde oder so. Die kommen da vorbeigeballert und schmeißen halt Werbeartikel raus. Unter anderem dieses Berg-T-Shirt. Trikot ist es nicht, ist ein Baumwoll-Shirt. Und ich war natürlich bestens vorbereitet. Und das ist das, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass wir nächstes Jahr beide gerne zur Tourist Trophy fahren würden. Das ist das, was ich damit einbringe, maximales Engagement, um dann natürlich auch allen eine gute Zeit zu bescheren. Und so stand ich im Dirndl an der Strecke und habe mit einem Schild deutlich gemacht, dass ich doch jetzt bitte aufgrund meines Outfits unbedingt Merchandise haben will. Jetzt bin ich gesegnet mit 5 neuen Cappies, ich glaube 2 T-Shirts, 7 Schweißbändern, alle gleich, keine Ahnung, aber ich wurde abgeworfen von diesem Merch-Truck. War ein großes Highlight, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist ja der Motorradbezug. Es ist ja ein Motorrad-Podcast, was nach diesem Prost.
Jan redet schon wieder, ich krieg trockenen Mund, weil ich überhaupt nichts zu sagen habe. Deswegen werde ich den jetzt mit einem kühlen Schluck alkoholfreiem Hefeweißbier, Wir haben zwar eine Abendaufnahme, aber ich muss später noch ein bisschen was machen. Das heißt, jetzt alkoholfrei. Prost auf dich und auf dein neues T-Shirt und die Schweißbänder. Da kannst du ja quasi, das ist ja perfekte Ausrüstung auch für den Sommer, ne? Da kannst du eins links, eins rechts, eins für die Knöchel, eins für den kleinen Jan, ne? Kannst du dem um den Hals binden, wenn es ganz, ganz feucht werden sollte. Und ich weiß nicht, was du mit den anderen zwei machst, die noch übrig sind, kannst du verschenken oder mir geben. Ich bin auch ein bisschen überrascht, dass du keine von diesen Mützen, die du aufhast, die du geschenkt bekommen hast, aufhast, sondern wieder mit der Superman-Mütze vor mir sitzt. Also ich bin ja ein bisschen enttäuscht. Da hätte ich ja ein bisschen mehr Engagement erwartet, nachdem du hier...
Du kriegst nachher ein Bild von mir zugeschickt und das können wir dann in ein Karussell-Post neben dem Teaser-Bild zur heutigen Folge, das bitte ein bisschen professioneller aussieht, auf Instagram mit reinnehmen, damit sie da sieht. Was ich sagen wollte, Motorradbezug, was natürlich der Wahnsinn ist. Nach diesem 100-Fahrzeug-fahrenden Tross und den Rennradfahrern ist eine nicht unerhebliche Zahl an Motorrädern dort unterwegs. Und das ist wirklich krass.
Warte.
Also wer...
Versorgungsfahrzeuge, Kamerafahrzeuge oder privat?
Alles.
Alles.
Also nicht privat, ja, da sind auch ein paar Leute, die Strecke ist dann natürlich gesperrt, die vorher, nachher damit rumkommen, aber überwiegend in diesem Tross. Und da eben alles. Du hast Motorräder, die einfach Laufräder für die Fahrräder transportieren. Das heißt, wenn jemand einen Platten hat, kommt das Motorrad potenziell noch schneller als ein Auto angefahren, schmeißt dem Reifen zu, der wechselt es und so weiter, weiter geht's. Dann hast du Motorräder, die einfach irgendwelche organisatorischen Aufgaben haben. Dann hast du unfassbar viel Polizei, die zum Teil zu zweit drauf sitzt. Legendär auch ein Video von einem Polizisten, das einen mitrennenden Zuschauer einfach mal schön aus dem Bild tritt. Weil das ist verboten für die Zuschauer, neben den Rennradfahrern herzurennen. Weil die stolpern mal, rennen da irgendwie rein. Die
fahren Polizei, ja.
Einfach gefährlich. Und ein Polizist ist da einfach nebenher gefahren und der Typ hinten drauf tritt ihm einfach mal richtig schön aus dem Bild. Dann hast du irgendwelche, die einfach die Zeit anzeigen, Versorgungsfahrzeuge und halt eben, das finde ich unfassbar krass, Motorräder mit Sozius. Und der Sozius ist der Kameramann.
Das ist verkehrt rum drauf,
der,
ne?
Der steht da drauf. Nicht immer unbedingt verkehrt rum, je nachdem, wo die halt sind im Feld. Ja. Aber der steht da drauf. Und ich kann dir nur sagen, jeder, der schon mal in den Alpen und dann auch in den Seealpen unterwegs war, weiß, das ist schon ganz schön Welt dort. Also das sind Strecken, Kurven noch und nöcher, absoluter Hammer, nachdem ich hier in der letzten Folge so über Südtirol mich ausgelassen habe, total begeistert, kann ich das Gleiche jetzt nochmal über die französischen Seealpen machen. Da war ich ja auch schon mit dem Motorrad unterwegs. Und es wurde mir jetzt nochmal bewusst, eine Aussicht, wunderschön, aber eben auch Strecken. Der absolute Hammer. Gleichzeitig, weil es aber so hoch ist, hast du dort zum Teil immer noch Schnee und weißt nicht, ob in der nächsten Kurve nicht doch auf einmal wieder eine Pfütze ist
von
schmelzendem Wasser. Und damit fahren die darum. Und ich finde es fahrerisch aus zwei Perspektiven der absolute Hammer. Schon mal die Perspektive berghoch. Da müssen sie natürlich verhältnismäßig langsam fahren. Also die Rennradfahrer fahren da halt trotzdem mit irgendwie 10 bis 20 km/h starke Steigungen berghoch, ja, was auf dem Rennrad einfach sau viel ist, aber im Motorrad natürlich potenziell relativ langsam. Gleichzeitig sind so 10, 20 km/h bergauf in der Spitzkehre mit dem Motorrad ganz schön schnell. Dann, wenn du noch jemanden hinten drauf hast. Und dann ist ja aber das Ding, wie die runterballern, die Rennradfahrer. Die haben ja teilweise Geschwindigkeiten im dreistelligen Bereich drauf, wenn es drauf ankommt, ne? Und da als Motorrad hinten dran bleiben, mit jemand hinten drauf, der dort drauf steht, das ist ja völlig gestört.
Ja,
also, ist völlig gestört, was da abgeht.
Verschiedene Fragen kommen da jetzt auf. Und die erste ist in Bezug auf die Fahrradfahrer und die Kehren. Ne? Also die Geschwindigkeit in der Kehre bergauf wird sich wahrscheinlich nicht großartig von der unterscheiden, die sie auf der, ich sag mal, gerade bergauf fahren, ne? Richtig?
Ja, ja.
Also der Motorradfahrer muss das dann quasi auch so mit, sagen wir mal, 10, 20 km/h nehmen, was ja noch machbar erscheint. Ne? Wie ist es denn bergab? Da fahren die ja auch super schnell, ne? Also deutlich schneller, als du es mit dem Motorrad wahrscheinlich fahren könntest. Und teilen die sich das dann auf? Also, oder fahren die Motorrad-Kamerateams wirklich konstant mit dem Pulk mit? Oder mit einem einzelnen Fahrer? Oder ist es so, dass sie quasi da sind, dann irgendwie abreisen lassen, ein Stück nutzen, um zu überholen und dann jemand ein anderes Kamerateam übernimmt? Hast du das beobachtet? Das
würde mich immer interessieren. Die sind eigentlich immer konstant an einer Stelle.
Ach krass. Das ist ja richtig krass. Und also, ne, was für Skills. Die, also, natürlich der Mut der Kameraperson, das machen ja wahrscheinlich auch Frauen, Alter. So, ne, völlig durch. Der bewegt sich natürlich auch ständig hinten drauf, um das irgendwie einzufangen. Und dann halt einfach die Fahrskills des Fahrers mit den unwegbaren Begebenheiten zurechtzukommen und dann noch dem Bewegung und dem Verhalten des Kameramanns oder der Kamerafrau drauf. Ja, völlig verrückt. Völlig absurd.
Also ich vermute, dass sie natürlich auch über irgendein Intercom verbunden sind und der Fahrzeugführer dem hinten drauf sagen wird, hey, pass auf, jetzt kommt dies und das, dass die Person ein bisschen darauf vorbereitet ist. Aber wirklich in, also wenn du gerade nach hinten filmst, nach vorne nicht siehst, stehst und da kommen irgendwelche Kurven, irgendwelche Schlaglöcher, abstrus. Und da sitzen aber halt auch so, keine Ahnung, klassische GS-Fahrer drauf, so Ende 50 oder so, ja, die die Motorräder durch die Gegend bewegen. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Mich würde da mal wirklich interessieren, ob die vorne Fahrprüfung machen müssen. Übrigens alles unterschiedlich an Motorrädern, ganz viel die Yamaha Nikon.
Wollte ich das, darauf wollte ich nämlich gerade hinaus, das wären noch eine der Fragen, die offen sind, weil die ja einen Großteil der offiziellen Fahrzeuge stellen. Mit Sicherheit auch aus diesem Sicherheitsaspekt, ne? Weil du quasi dich wie mit einem normalen Motorrad bewegen kannst und gut mit dem Feld mitkommst, aber halt trotzdem vorne zwei Vorderräder hast und im Fall der Fälle, der hoffentlich nicht eintritt, sondern nasse Stelle oder Dreck auf der Straße, das habe ich ja tatsächlich selber erlebt. Ich war ja bei der Präsentation der Nikon, bei der ersten, und da waren wir, wo waren das? Großglockner Hochalpenstraße, so diese Ecke waren wir auch unterwegs, sind Pässe gefahren. Und sind tatsächlich an einer Fotostelle gewesen, auch niedrige Temperaturen, die Straße noch so super staubig, so salzig, ne? Also du hast ja wirklich gesehen, die Reifen waren weiß, wenn du gefahren bist und du konntest mit dem Motorrad aber trotzdem volle Schräglage fahren und aus Prollgründen habe ich natürlich sogar versucht, mit dem den Knie zu schleifen, geht tatsächlich, hat tatsächlich auch dann in den Artikel geschafft, also völlig verrückt, was dieses zweite Vorderrad an Fahreigenschaften generiert und für einen zusätzlichen Grip mitbringt. Also kann ich sehr gut verstehen, dass sie da während so einer Veranstaltung halt auf dieses Motorrad setzen.
Also ich bin total auf meine Kosten gekommen. Nochmal auch zum Thema einfach Geschwindigkeit von diesen Serpentinen, wo ich eine kleine Anekdote noch zu habe, ne, um das nochmal herauszustellen. Ich war auch nochmal unterwegs, nicht nur mit dem Motorrad, sondern auch mit dem Rennrad in den Dolomiten, die Sella Ronda, vielleicht ist das jemand ein Begriff, das sind vier Pässe direkt hintereinander, die alle
Sella Runde
gehen. Ja.
Gibt es das nicht auch zum Wandern? Ist das nicht auch so eine Wanderrunde?
Ja, ich glaube, da kannst du alles machen. Also auf jeden Fall auch mit dem Motorrad, der absolute Hammer. Es gibt wirklich, das sind ungefähr 57 Kilometer. Ich glaube, das längste Stück, wo es einfach mal gerade geht, also flach, sind 300 Meter.
Krass.
Sonst geht's nur berghoch oder bergab. Absoluter Hammer, landschaftlich absolutes Spektakel. Und auch dort, ja, muss ich sagen, also ich habe es da mal richtig fliegen lassen auf dem Rennrad. Das hat dann sogar so weit gereicht, dass ich es geschafft habe, weil je nachdem, wie du dann fährst, Motorradfahrer damit zu überholen. So, die waren halt entspannt unterwegs. Ich muss sagen, ich war so ein bisschen mit dem Messer zwischen den Zähnen unterwegs. Aber wenn du dir das bewusst machst, wenn ich das jetzt als Amateur sozusagen schaffe und dann solche Rennradprofis bei der Tour de France da runterballern und du musst mit dem Motorrad den Kameramann in Position halten, dass der da schöne Filmaufnahmen macht, krass. Ja. Also wer da mal Informationen hat, ob es da irgendwelche Einstiegsbedingungen gibt, besondere Fahrtrainings und so weiter, soll sich mal melden, würde mich interessieren, war auf jeden Fall sehr beeindruckend.
Und was mich jetzt noch interessieren würde, um dieses Motorradthema wieder zurück auf unser Podcast-Niveau in Anführungsstrichen zu bringen, in Kombination mit der Fahrradgeschichte, die du gerade angesprochen hast, hast ja gerade erzählt, dass du da die Motorradfahrer versägt hast. Die Motorradfahrer hatten ja mit Sicherheit Schutzkleidung an. Wie sah es denn bei dir auf dem Rennrad aus?
Helm.
Na, immerhin. So, ne? Macht schöne Schürfwunden, wenn du auf der Schnauze liegst. Aber warum sage ich das? Das soll jetzt überhaupt gar kein Vorwurf sein, sondern weil ja das Thema immer wieder aufkommt, dass, wenn Motorrad gefahren wird, Sicherheitskleidung getragen wird. Und um da eben nochmal so dieses Bewusstsein zu schaffen, hey, Moment mal, ja, das ist natürlich wichtig. Warum will ich da jetzt auch nochmal drauf hinaus? Ich bin jetzt am Wochenende in der alten Heimat gewesen und es war ja sommerlich warm und bin zum Bäcker gefahren und bin natürlich in T-Shirt und kurzen Hosen auf dem Motorrad zum Bäcker gefahren. Durch den Ort, weil, das ist ja so mein Standpunkt, ne? Das, was ich jetzt in Anführungsstrichen mit dem Fahrrad machen kann, ist für mich auch ohne Schutzkleidung mit dem Motorrad völlig in Ordnung, ne? So, und wenn du halt zügig Rennrad fährst, fährst du 35, wenn der innerorts ist halt Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h, da habe ich da überhaupt gar keinen Schmerz mit. Und wenn man sich dann halt vor Augen führt, und das trifft ja quasi auf alle Bereiche zu, ne? Wie die Leute teilweise mit dem Rennrad die Straße runterkacheln, wie du mit dem normalen Fahrrad vielleicht auf dem Weg zur Arbeit unterwegs bist, wenn du mit dem Mountainbike durch den Wald kesselst, ne? Wie oft du da dieses Sicherheitsthema außer Acht lässt. Also nochmal, um dieses Bewusstsein zu schaffen, nicht mit zweierlei Maß messen, sondern bei dem Thema so ein bisschen die Kirche im Dorf zu lassen. Aber der erhobene Zeigefinger, Jan, den bekommst du jetzt trotzdem so. Ne? Man muss nicht mit dem Messer zwischen den Zähnen Motorrad fahren. So, ne? Fahrrad natürlich. Motorrad auch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, ja.
Jetzt hast du dich selbst in Teufelsküche gebracht. Immer. Aber du hast total recht. Was ich nur erzählen wollte, war einfach diese Bergetappe, war wunderschön. Aber jetzt zum richtigen Motorradfahren zurück. Und du warst da ja unterwegs, du hast es in der letzten Folge so ein bisschen, oder in der vorletzten Folge so ein bisschen angekündigt. Und ich möchte da jetzt gut überleiten, weil darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen. Während unserer Ausfahrt diesen Jahres in Hohenroda Richtung Wasserkuppe hatten wir ja Motorräder von Suzuki dabei. Und direkt in der Aufnahme im Anschluss an die Folge haben wir zumindest über zwei gesprochen, die ich dort gefahren bin. Wer will, kann sich dort das auch nochmal anhören und meine Fahreindrücke. Im Anschluss an diese Aufnahme mussten wir aber das dritte Motorrad noch nach Darmstadt bringen. Und das war die Suzuki GSX 8R.
Korrekt.
Korrekt. Die bin ich dann im Anschluss gefahren. Zweizylinder Sportmotorrad. Nennen wir es mal so. Das ist ja auch was, was man unter deinem YouTube-Video schon sieht.
Darauf wollte ich jetzt, da bist du jetzt deutlich tiefer drin, denn ich wollte dich jetzt nämlich tatsächlich auch fragen in Bezug auf dieses Video und diese hitzige Diskussion, die da schon entflammt ist. Ne? Ich habe da echt das Gefühl, ich habe da so ins Hornissennest und ins Wespennest gestochen mit diesem Titel und diesem Vergleichsvideo. Du hast die GSX 8R angesprochen. Kurze Auflösung für diejenigen, die jetzt noch nicht wissen, worum es geht. Video ist schon auf YouTube online. Da geht es auch unter anderem um die RS660 Extrema von Aprilia und die Yamaha R7. So, und jetzt komme ich zur Frage. Du hast das Video ja gesehen und auch die Diskussion. Da geht es ja hitzig drum, wie ich es fertigbringe, diese Videos als Supersportler zu bezeichnen, beziehungsweise als Mittelklasse-Supersportler. Ne? Das ist ja eine zweiteilige Diskussion. Und jetzt meine Frage an dich an der Stelle. Wie definierst du denn einen Supersportler? Was ist für dich ein Supersportler? Was macht den aus?
Also, finde ich, also vielleicht noch mal kurz zu dem YouTube-Video. Du hast also einen Vergleichstest sozusagen gefahren in Oschersleben auf der Rennstrecke. Kannst du ja später noch mal erzählen. Diesen drei besagten Motorrädern. Das ist eine super schwierige Frage, weil wenn man mir jetzt ohne dieses Video gesagt hätte, hey, was ist ein Supersportler, hätte ich gedacht, alles klar, ist eigentlich ein Superbike oder so ein 1-Liter-Ding, bloß halt mit einem kleineren Motor. Klassisch 600 Kubik, man denkt da an die 600er Ninja, an die Yamaha R6, solche Motorräder. Hättest du mich gefragt, wie ich die GSX 8R von Suzuki bezeichnen würde, hätte ich wahrscheinlich eher sowas gesagt, Sporttourer, muss ich tatsächlich sagen. In dem Vergleichstest neben der Aprilia und der Yamaha R7 ist es aber völlig okay, die eben auch als Supersportler zu bezeichnen, meines Erachtens. Eine klare Definition habe ich nicht. Wahrscheinlich denken die meisten irgendwie an Vierzylinder. Gleichzeitig, wenn du irgendwie sagst, ja, so Superbikes oder sowas, und man denkt da irgendwie an die R1, an BMW Doppel-R und so weiter, dann muss man da ja auch an die Ducati denken, die mit zwei Zylindern auf die 1-Liter-Dinger kommt und genau in den gleichen Rennstreckengruppen, sage ich mal, unterwegs sind, wie halt eben die klassischen reinen Vierzylinder. Deswegen, ich kann es eigentlich gar nicht so richtig definieren. Gibt es da eine Definition?
Ich glaube, es gibt keine richtige Definition und es gibt aber einen Grund, der diese Diskussion vielleicht so ein bisschen befeuert, der in der eigentlichen sportlichen Klasseneinteilung zu suchen ist. Wenn ich sage Superbike und Supersport im wirklich sportlichen Kontext, sei das jetzt IDM, sei das jetzt französische Meisterschaft, sei das jetzt WM, da hast du diese Klasseneinteilung. Ne? Superbike, du hast es gerade angesprochen, 2 Zylinder, 1 Liter, früher in Anführungsstrichen die große Klasse mit den 750 Kubikmotoren bei den 4 Zylinder, beziehungsweise bei den straßenbasierten Weltmeisterschaften. Und das sind jetzt heute die Superbikes. Und die Klasse Supersport ist die, wie du von dir angesprochen, 4 Zylinder, 600 Kubik, 3 Zylinder bis früher 675, 2 Zylinder, was war das, bis 750 Kubik. So, ne? Das war quasi so die Einteilung, damit du quasi eine Leistungsgleichheit sozusagen hast. Jetzt gibt's die Supersport Next Gen. Das ist auch so ein bisschen in dieser Entwicklung hin zu anderen neuen Motorradkonzepten zu suchen die neue Entwicklung oder diese neue Nomenklatur, denn da wurden eben auch dieser Triumph 765 Street Triple Motor mit zugelassen. Da gibt's dann eben Drehzahlreduzierung. Die Ducati V2 ist ja damit dabei, also die 959 sozusagen, die ist auch deutlich größer als das jetzt und da wird dann quasi mit Drehzahllimits, Leistungsbegrenzung etc. gearbeitet. So, ne? Das ist quasi dieses Supersportsegment. Wenn du aber sagst Supersportler, ne? Dann ist sowohl die alte Daytona ist ein Supersportler, die Panigale V4S ist ein Supersportler, ne? Und die Yamaha R7 eigentlich auch ein Supersportler, weil da für mich die Definition ist, wenn ich sage, es ist ein supersportliches Motorrad, ne? Da kommt das ja her, dann hat es eine Vollverkleidung, eine sehr rennstreckenorientierte Ergonomie und spielt erstmal überhaupt gar keine Rolle, was da für ein Motor drin steckt, ne? Es ist völlig wurscht, ob das Einzylinder ist oder ob das ein Vierzylinder ist, ob das 50 PS hat oder 220, so, ne? Da sehe ich quasi bei dieser Definition als Fahrzeug Supersportler keine scharfe Abtrennung in Motorcharakteristik, Motorleistung etc.
Und trotzdem scheinen sich Leute dort angegriffen zu fühlen, wenn du die genannten Motorräder als solche Supersportler bezeichnest, fühlen sich dann halt eben in die anderen Ecken reingedrungen. Keine Ahnung warum.
Es ist halt auch schon wieder so eine, das ist ja auch so eine emotional hitzig aufgeladene Diskussion, so, ne? Also, es schwingt ja auch viel, früher war alles besser mit, ne? Früher hatten wir die 600er, früher gab es die 750er, Vierzylinder, das waren auch so Bikes, ne? Und dann gab es die 1000er mit Zweizylindern, so früher, ne? Und es wird ja auch quasi die Berechtigung, Daseinsberechtigung diesen Fahrzeugen abgesprochen, ne? Also im Sinne von, ein Fahrzeug muss, wenn es ein Supersportler ist, x-tausend PS haben, erst dann ist es ein richtiges Männermotorrad und alles andere ist halt nur für Luftpumpen und Einsteiger und A2 Schwächlinge. Das finde ich halt einfach so unnachvollziehbar emotional, dass mir da einfach tatsächlich so ein bisschen die Worte fehlen. Ich versuche das natürlich zu moderieren und auch so die realistische Komponente da reinzubringen. Aber nachvollziehen kann ich das tatsächlich überhaupt gar nicht. Wie sieht's bei dir aus, Jan? Kannst du diese emotionale Diskussion ansatzweise fassen? Oder hast du vielleicht, ist ja so nächster Punkt so, ne? Ich habe da ja in der letzten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, dein Motorrad aus Versehen zu einer Doppel-R gemacht und zu einem richtigen Superbike, zu einem richtigen Supersportler. Hast du da irgendwie Diskussionen in die Richtung schon mal gehabt, dass du gesagt hast, ja, das eine S1000R ist ja kein richtiges Sportmotorrad, weil du hast den Lenker oben und kannst nicht richtig schnell damit fahren oder wie auch immer?
Ich muss ehrlich sagen, die Frage hat sich mir noch nie so richtig gestellt oder mir auch noch nie jemand gestellt. Grundsätzlich finde ich sie auch ein bisschen hinfällig. Klar, gerade jetzt in dem Fall von meinem Motorrad, der Motor ist der gleiche, egal ob sie Doppel-R ist oder die Single-R, mit einem bisschen anderen Mapping. Mein Motorrad ganz offensichtlich ein Naked Bike. Sobald du jetzt aber beispielsweise Stummellenker dran machen würdest, hättest du ergonomisch eine ganz andere Position, die wahrscheinlich schon eher Richtung Superbike geht. Und das ist auch der Punkt, warum ich dann trotz der Optik bei der Suzuki GSX-8R zumindest mich auch etwas schwer getan hätte, diese als Supersportler oder wie auch immer einzustufen, weil ich einfach von der Sitzposition, als ich sie damals gefahren bin, den Eindruck hatte, deutlich Sporttourer. Also man sitzt verhältnismäßig aufrecht da, Kniewinkel ist nicht zu spitz, Lenker ist relativ weit oben. Und es war für die Landstraße super angenehm. Man konnte sie dort auch wirklich sportlich fahren. Das ist unstrittig. Aber wenn ich mich jetzt erinnere an Bilder oder Sitzpositionen auf klassisch damals, der R6 oder wie auch immer, da sitzt man schon so ein bisschen mehr, ja, rennstreckenorientiert halt einfach drauf. Oder wie siehst du das?
Ja, ein bisschen mehr ist tatsächlich untertrieben. Die Unterschiede sind extrem spürbar, vor allen Dingen im direkten Wechsel. Und das war ja, wie ich es im Video auch angedeutet habe, so ein bisschen der Ansatz des Vergleichs, wie ich ihn in der Oschersleben Twins Only Geschichte angegangen bin. Ich bin ja erst mit der GSX-8R rausgefahren, morgens. Und du hast natürlich recht, man sitzt da relativ moderat drauf. Aber wenn man da quasi auf die Rennstrecke rausholt, dann fühlt sich das doch irgendwie, ich sag mal, sportlich an. Ohne, dass es jetzt so diesen krassen Supersportcharakter hat. Der zweite Turn war dann aber tatsächlich mit der Yamaha R7 und da merkst du dann, wenn du quasi wirklich von einem aufs andere wechselst und dann quasi auch diesen sportlichen Fahrstil auf der Rennstrecke fahren kannst, ne, wie groß die Unterschiede eigentlich sind, ne, wie viel Gewicht du auf einmal auf den Handgelenken beziehungsweise vorderorientiert auf, über die Lenkerenden aufs Vorderrad bringst und auch wie versammelt und mit engem Kniewinkel du da in dieses Motorrad oder auf diesem Motorrad sitzt, nicht integriert, sondern auf dem Motorrad sitzt und da tatsächlich so diesen eigentlichen supersportlichen Charakter sehr intensiv spürst. Dann hatte ich ja noch die Aprilia RS660 dabei. Da war so ein bisschen, ich sag mal, der Kompromiss zwischen den beiden Modellen, aber eher tendenziell in Richtung supersportlich die ganze Geschichte geartet. Also der Lenker nicht ganz so niedrig wie bei der R7, aber die Gesamtposition schon sehr vorderradorientiert und wirklich auch zum Schnellfahren geeignet. Und was in diesem Video noch nicht zu sehen ist, was ich ja tatsächlich auch hatte, und da merkst du denn tatsächlich nochmal einen riesigen Sprung, einen riesigen Unterschied und auch diese Diskussion mit diesem, ist das jetzt ein Rennmotorrad oder ist das jetzt kein Rennmotorrad, macht sich da nochmal mit neu auf. Ich bin ja auch noch die GP2 RR von Kremer gefahren, also ein Motorrad, das nur für den Rennstreckeneinsatz entwickelt wurde. Der Motor kommt aus der 98 Duke, ist in dieser Doppel-R-Variante, wie ich sie gefahren bin, bei der Kremer nochmal mächtig getuned und drückt 138 PS. Also wirklich ein super strammes Triebwerk. Aber was eigentlich tatsächlich so diesen großen Unterschied macht, ist einfach, wie direkt das tatsächlich dann alles funktioniert, ne? Auch das merkst du am Anfang nur leicht, sage ich jetzt mal, diesen Schritt, wenn du nach oben wechselst. Aber wenn du dann die Möglichkeit hast, ne, von so einem reinrassigen Rennmotorrad, und das bezieht sich dann quasi auch wieder auf die Straßenmotorrad, wenn du die Möglichkeit hast, zurückzuwechseln, dann fällt dir erstmal auf, tatsächlich, wie groß dieser Unterschied ist, ne? Und ich sag mal, wie wenig Sportler, wenn man das jetzt mal so aus dieser Rennstreckenperspektive betrachtet, auch die R7 ist oder die Aprilia ist, weil das halt einfach wiederum nochmal zwei Welten sind im Vergleich zur Kremer GP2 RR. Also die, wie gesagt, die Diskussionsgrundlage erschließt sich mir da in Bezug auf diesen Begriff des Supersportlers oder des Sportlers eigentlich nur schwer, weil auch die R7 oder meinetwegen eine 1000er CBR sehr weit von dem weg sind, was dann eben tatsächlich so ein eigentliches Sportmotorrad ausmacht.
Glaube ich, fasst es ja irgendwie auch so ganz gut zusammen, was natürlich für jetzt die Tourinnen oder für Leute, die Interesse daran haben, sich so ein Motorrad zu kaufen, das Ganze natürlich deutlich schwerer macht, ne? Weil eins kann man festhalten, optisch sehen die auf jeden Fall, egal wie man die Kategorie jetzt nennen möchte, alle relativ gleich aus. Also es ist so ein Schlag Motorrad. Wenn jetzt jemand, der keinen Plan davon hat, die sehen würde, wird alles unterzeichnen, dass es ähnliche Motorräder sind. Was ja auch ganz interessant war, unter deinem YouTube-Video gab es ja schon auch einige tendenziöse Kommentare gegen das Design der Suzuki GSX-8R. Ich glaube, du selbst bist ja jetzt auch nicht unbedingt der größte Fan davon. Ist auf jeden Fall mal was mit dem Standard bricht, kann man sagen, mit Blick auf diese Lichter. Aber Fakt ist, selbst wenn man sich jetzt optisch für ein Motorrad entschieden hat, ist es ja krass, dass die dann inhaltlich, nenne ich es mal, so komplett unterschiedlich irgendwie sind. Und macht nochmal deutlich, wie wichtig es ist, dann nicht einfach nur auf das technische Datenblatt zu schauen, weil da sind sie ja alle verhältnismäßig ähnlich. Also Motorisierung, ja, natürlich eine gewisse Varianz drin. Ich glaube, die Aprilia war ja die stärkste im Feld. Aber so,
absolut, ja.
was ich gesehen habe von deinem Video, ja, natürlich schieben die nochmal irgendwie ein bisschen anders. Aber das war nicht Hauptbestandteil deines Fazits oder deines Tests, sondern da lag es ja wirklich eher auf Handling, wie sprechen sie an, aber Leistung hatten sie dann ja doch irgendwie alle vergleichbar, oder nicht?
Ja, also das, ich meine, Leistung kann man in Anführungsstrichen nie genug haben, aber das wäre jetzt tatsächlich eben auch die Frage, die sich da für mich an dich anschließt. Ne? Du bist ja die GSX 8R gefahren, du bist ja auch die V-Strom 800 gefahren, ne? Die haben ja quasi alle den gleichen Motor, alle mit der gleichen Motorisierung und der gleichen Leistung. Und die Frage jetzt für mich, weil das ja auch ein großer Aufreger war, ne, im Sinne von, das sind doch keine Supersportler, weil sie zu wenig Leistung haben. Du bist ja die Bikes auf der Landstraße gefahren. Hast du bei diesen 83 PS Motorrädern Leistung vermisst?
Die Frage ist natürlich von dir schon sehr tendenziös. Wir wissen alle, was die Antwort darauf ist, aber ich kann sie auch einfach sehr freimütig entsprechend geben. Nein, habe ich nicht. Ich muss sagen, zumindest nicht im Landstraßenbetrieb. Aus den Kurven raus konntest du mit der GSX 8R wirklich auch Spaß haben. Wo ich es dann ein bisschen vermisst habe, ist dann auf der Autobahn, weil du dann schon irgendwie merkst, wenn du jetzt mal bei 120, 130 einfach durchziehen willst beim Überholen von einem LKW oder dich, sagen wir es mal so, in eine Lücke reinklemmen willst, auf die linke Spur wechseln möchtest, da merkst du natürlich schon den Unterschied. Da komme ich ja jetzt aber auch von meinem eigenen Motorrad mit 160 PS, wo du halt im sechsten Gang ganz entspannt dran drehst und dann auch niemandem sozusagen, der von hinten schneller ankommt, zur Last fällt, sondern da ganz, ganz schnell weg bist. Die Frage ist halt, ob man das im Alltag dann so braucht. Wenn man jetzt viel auf der Autobahn irgendwie auch fährt, pendelt, wie auch immer, dann muss ich schon sagen, wird es mir ein bisschen nerven. Dann hast du immer das Gefühl, boah, so ein bisschen so eine Drehorgel und es passiert aber irgendwie nicht so richtig viel. Aber jetzt im Landstraßenbetrieb überhaupt nicht. Was mir da nur wiederum bei der Suzuki aufgefallen ist, und da würde mich interessieren, wie das bei den anderen waren, und was nochmal so ein bisschen auf diesen Modus Sport-Enduro und Sport-Tourer und nicht Supersportler einzahlt, war, dass ich relativ schnell die Fußrasten am Boden hatte, also die Schräglagenfreiheit nicht ganz so gegeben war, wie ich das jetzt irgendwie bisher kannte, und das ist was, das geht mir direkt voll auf die Nüsse.
Ja, du hast natürlich bei diesen Straßenmotoren in der Regel relativ lange Angstnippel, ne, oder diese Distanzhalter, sage ich jetzt mal. Das ist aber auf der Rennstrecke tatsächlich gar nicht so ein großes Problem gewesen, weil wir sind ja da im Touring-Rahmen unterwegs gewesen. Und da fährst du jetzt nicht so einen extremen Hanging-Off, wenn du überhaupt Hanging-Off fährst, ne. Und je mehr du die Möglichkeit hast, natürlich das Körpergewicht aus der Fahrzeugmitte hin zur Seite zu bewegen, die Federelemente entlastest, hast du natürlich dann automatisch mehr Schräglagenfreiheit und dadurch spielt das jetzt gar keine so große Rolle. Und was ich tatsächlich auch dazu sagen muss, gerade bei der Suzuki ist das aufgefallen, ich glaube, die R7 hat einfach die längsten Angstnippel gehabt, die ich je gesehen habe, also die sind gefühlt 10 Zentimeter lang, völlig verrückt. Was aber tatsächlich dann noch dazu kommt, die Suzuki hat ja diesen Road Sport 2 Reifen, der ja für den Straßenbetrieb gemacht ist, und wir waren ja in Oschersleben auch bei sehr hohen Temperaturen unterwegs. Morgens war das ja eh noch so die Eingewöhnungsphase und nachmittags bin ich dann aber auch gar nicht mehr so extrem damit gefahren, weil mir halt dann einfach auch dieses Vertrauen zu diesem Straßenreifen, sage ich jetzt mal, gefehlt hat, ne? Der ist einfach nicht für super schnelles, super viel Schräglage fahren bei ultra heißen Temperaturen gedacht. Das war anders jetzt mit der R7 oder auch mit der Aprilia. Da haben sich die Reifen wirklich super gut geschlagen. Die haben einmal den Diablo Rosso 4 und den Bridgestone S22. Das war so die Bereifung der Rosso bei der Aprilia und der S22 bei der R7. Die haben natürlich mit der Leistung der Motorräder jetzt keine Probleme, ne? Also ob das jetzt nun 73 PS bei der R7 sind oder knapp 74 oder die 100 bei der Aprilia, da kommst du mit den Reifen gut hin, auch noch bei höheren Temperaturen, wenn du es nicht übertreibst, ne? Du kannst natürlich trotzdem auch damit dich waffeln, aber da ist der Grenzbereich schon sehr weit draußen, das muss man schon sagen. Genau, also da, was das Thema angeht, jetzt nicht so ein Riesending bei mir gewesen, aber die Ergonomie, das ist auch sowas, ne? Wenn du halt zurückgehst von der R7 vor allen Dingen dann wieder auf die GSX 8R, wie ich das wirklich im letzten Turn da gemacht habe, du fühlst dich halt wirklich wie, ja, auf einem, also in Anführungsstrichen, auf einem Cruiser, so, ne? Also es ist natürlich immer noch sportlich, die Sitzposition, aber wenn du halt diesen krassen Kontrast hast, dann fallen da einfach die Unterschiede aus. Aber warum habe ich denn eigentlich diese Frage mit dieser Leistung gestellt? Die Motorräder sind ja quasi unterhalb dessen, was wir so als Supersportklasse kennen, ne? Die haben ja so um die 120 PS und dieses diese A2-tauglichen Motorräder, die in der vollen Leistungsvariante ja so immer so in der Regel um die 80 PS haben, haben mir halt in der Vergangenheit einfach so viel Spaß auf der Landstraße gemacht, ne? Wenn du jetzt nicht dieses Autobahn-Ding machen musst, ne? Und dazu nutzen aber die meisten diese Motorräder ja einfach nicht, ist das für mich, für die Landstraße eigentlich so die optimale, fast die optimale Motorisierung, ne? Du bist noch einigermaßen sicher unterwegs, im Sinne von nicht immer in der Gefahr, deinen Führerschein zu verlieren, wenn du mal ein bisschen am Gas drehst und das Ding halt irgendwie mal ausdrehst und kannst das Motorrad halt auch fahren und bist nicht Passagier oder Bediener, nur diese 200 PS Boliden. Und so wie du es beschrieben hast, ne, die Drehmomententfaltung ist bei diesen Zweizylinder-Aggregaten ja so gut, dass du halt beim Rausbeschleunigen aus der Kurve schon Spaß hast, ne? Also ich finde das wirklich eigentlich eine sehr attraktive Fahrzeugklasse, auch in Anbetracht der doch relativ günstigen Kosten für den Kauf, als auch dann für den Unterhalt. Ne? Das wäre schon was ich mir vorstellen könnte. Das ist eigentlich,
also ich
finde es eine super attraktive Klasse.
Ich habe dazu zwei Punkte. Grundsätzlich bin ich komplett bei dir, auch nochmal mit der Motorisierung. Ich finde es wahnsinnig gut und begrüße das, dass der Trend so ein bisschen auch in diese Richtung geht. Ich habe das Gefühl, noch so vor 5-6 Jahren war man ja schon fast, oder wurde man ja schon fast belächelt, wenn man nicht eine dreistellige PS-Zahl hatte. So ein bisschen, oder kommt jemand im Dreirad, weil dieser Leistungswahn ja immer größer wurde. Und ich habe das Gefühl, dass sich das jetzt allmählich so ein bisschen einpendelt, dass der Durchschnitt irgendwo zwischen 100 bis 120 PS ist, was immer noch sau viel ist, ne? Aber dass man jetzt auch sagt, man geht so ein bisschen runter mit der Kubikzahl, macht die Motorräder wieder ein bisschen kleiner und damit auch salonfähiger. Und trotzdem ist es damit völlig normal, dass du genauso viel Spaß auf der Landstraße hast. Finde ich total gut. Finde ich, macht auch nicht so einen gewissen, in Anführungszeichen, Leistungsdruck irgendwie, wenn du dir so ein Motorrad kaufst, weil du das Gefühl hast, boah, ja, eigentlich ist der Standard ja jetzt irgendwie über 150 PS. Und ich kaufe mir jetzt hier irgendwas mit 70 oder 80 PS. Sondern es wird irgendwie deutlich, hey, das ist jetzt irgendwie auch normal. Den zweiten Punkt, den ich aber sehe und den, der mich so richtig nervt, ist, und ich glaube, das hast du auch als Reaktion auf einen Kommentar geschrieben, nicht in der Form, sondern bloß inhaltlich, dass diese Motorräder, und deswegen hattest du sie ja Mittelklasse-Supersportler genannt, preislich im Mittelklasse-Segment sind. Und ich kenne jetzt die einzelnen Preise nicht mehr, da musst du mir vielleicht nochmal helfen, aber diese drei Motorräder bewegen sich ja irgendwas zwischen 8.000 und 12.000 Euro oder sowas um den Dreh, oder wie war das nochmal?
Ja, knapp 110. Also die Suzuki ist mit 9.800 die günstigste und die teuerste ist die Aprilia RS 660, die kostet 13.500 in dieser Extrema-Variante und ist dadurch eigentlich auch schon wieder ein bisschen ab von der R7 und der GSX-8R. Wenn du überlegst, die ist ja quasi mathematisch ein Drittel teurer als die GSX-8R und dadurch natürlich schon für viele einfach grundsätzlich raus, auch wenn es ja vielleicht von dem Leistungsspektrum und von der Ergonomie und der Bequemlichkeit eigentlich passen würde, so, ne?
Und das ist halt der für mich zweite Punkt, der mich dann einfach ultra abfuckt wiederum, ne? Ich denke mir so, geil, dass die Motorradhersteller so ein bisschen in diese Richtung gehen, nicht mehr einfach immer nur aufrüsten, was die Leistung angeht, sondern gut funktionierende Motorenkonzepte ohne überschwängliche Leistung, die einfach gut handelbar auf der Landstraße sind und auch mal Spaß machen können, wenn du sie, wie du es jetzt gemacht hast, auf die Rennstrecke ausführst. Finde ich super attraktiv, aber dann, hey, ganz ehrlich, arbeitet doch nochmal ein bisschen am Preis. Weil irgendwie muss man ja schon auch sagen, wir wollen ja, dass auch junge Leute wieder Motorrad fahren, dass die Community beständig bleibt und wächst. Aber ich habe das Gefühl, wenn du dir nicht irgendwie ein gebrauchtes Motorrad von vor 15 Jahren oder so kaufst, musst du ja mittlerweile immer 7.000, 8.000 Euro hinwerfen. Und ich weiß halt noch, mein erstes Motorrad hat irgendwie 3.000 Euro gekostet, war eine Suzuki Bandit 650 mit, ich glaube, 3.500 Kilometer auf dem Tacho. Und mit dem konnte ich mir halt irgendwie noch den Einstieg in den Motorradbereich gut leisten. Und wenn du jetzt halt mit sowas da irgendwie auf den Markt gehst, das finde ich schon irgendwie immer ein bisschen abstrus. Egal. Welchen Punkt ich aber auch noch
ansprechen wollte. Ja, aber das bringt uns tatsächlich.
Ja.
Ja, du zuerst.
Naja, ich würde jetzt einen Themenschwenk machen. Deswegen weiß ich nicht, ob ja, du nicht
ich vielleicht nehme, doch nochmal reinkriegst. Pass auf, ich nehme nicht tatsächlich auch. Ihr merkt es vielleicht beim Zuhören. Wir haben hier so ein bisschen Internetprobleme. Das leckt so ein bisschen. Ich hoffe, es ist trotzdem erträglich, uns zuzuhören. Denn das Preisthema bringt mich zu einem Punkt, den du im Vorgespräch angesprochen hast, den du gerne diskutieren möchtest. Das sind die BMW Days und insbesondere die neue BMW R1300 GS Adventure.
Moment,
und
dann bleiben wir doch nochmal kurz mir mit meinem Thema. Weil eins abschließend wollte ich noch sagen, basierend auch auf dem Video von dir, jetzt warst du da ja auf dem Twin Cup und das waren dann doch überwiegend Motorräder, die
Twins
nicht
only, Twins jetzt, only.
Ja, Twins only, so, sorry. Motorräder, die nicht alle an der 200 PS Marke waren, sondern eben deutlich drunter. Und was ich da bemerkenswert fand, ich kenne ja jetzt auch dich, wie du auf der Rennstrecke unterwegs bist und habe dann diese Videoaufnahmen gesehen und für deine Verhältnisse war das ja schon, zumindest aus den Aufnahmen, ein ziemliches Rumgepimmel. Also eher etwas langsamer, lag vielleicht an der Motorisierung, aber sicherlich auch an den Reifen. Was ich daran eigentlich nur irgendwie ganz schön fand, dass man eben auch andere Teilnehmende gesehen hat und gemerkt hat, mit diesem weniger existenten Leistungspotenzial ist es viel wichtiger, schöne Linien zu fahren, sich darauf zu konzentrieren, auf dieses Fahren als solches, als dieses Spitzfahren, Motorrad schnell umlegen und dann gib ihm Vollgas. Und da muss ich sagen, boah, da hatte ich irgendwie so richtig, da habe ich so richtig Bock bekommen, das irgendwie auch mal zu machen. Und meine Erfahrungen waren ja jetzt immer auf einer 1-Liter-Maschine mit irgendwie, keine Ahnung, 190 bis 210 PS oder so, die das, was ich eben angesprochen habe, so ausgelebt haben. Und als ich dein Video gesehen habe, habe ich gedacht, boah, geil, eigentlich hätte ich auch mal Bock auf so einer Strecke wie Oschersleben, etwas in Anführungszeichen untermotorisiert unterwegs zu sein und ein bisschen entspannter und dafür präziser zu fahren.
Das ist ja tatsächlich auch eines der Fazitargumente oder beziehungsweise einer der Punkte, den ich in Bezug auf die Motorräder genannt habe, dass die R7 so für den Alltagsgebrauch für mich jetzt nicht in Frage käme, aber auf jeden Fall das spannendste Konzept ist, wenn es darum geht, schnell auf der Rennstrecke Motorrad fahren zu lernen. Weil wenn du in den R7 Cup schaust, der ja quasi auch im Rahmen der IDM fährt, ne, da fahren die ja in Oschersleben weit unter 1,40 mit dem Motorrad, ne, mit den 73 PS, vielleicht in der Cup-Version sind es um die 80 oder was, ne, aber weit von dem entfernt, was der normale Superbiker auf der Strecke an Leistung zur Verfügung hat. Und trotzdem sind die, ich sag mal, 95% der Fahrer, die halt gelegentlich auf der Rennstrecke unterwegs sind mit so einem PS-Boliden, deutlich langsamer als das, was mit diesem Motorrad theoretisch möglich ist. Und da diese Lernkurve halt mitzumachen, ne, so dieses Geschwindigkeit mitnehmen, sich hin Richtung Kurvenscheitel zu entwickeln und da wirklich den Speed mitzunehmen, möglichst wenig Energie zu vernichten und eine saubere Linie zu fahren, das ist tatsächlich auch was, worauf ich mal richtig, richtig Lust hätte, das mal so ein bisschen exzessiver zu probieren. Und weil du ja dieses Rumgepimmel in Anführungsstrichen angesprochen hast, ne, auf der Rennstrecke, das macht einfach schon auch einen riesen Unterschied, wenn du quasi jeden Turn, also A, ein anderes Motorrad fährst, ne, und B, dann dazwischen ja auch dich noch auf andere Dinge konzentrieren musst, ne. Du willst ja quasi auch, also ich, Eindrücke sammeln, schalten, Laufruhe unter verschiedenen Bedingungen, ne, wie bremst das Ding, dann natürlich auch mit anderen Leuten noch auf der Strecke unterwegs bist und dann eben auch die angesprochenen Straßenreifen. Also du bist ja da nicht so bei der Sache und ich habe das auch gemerkt, ich bin wirklich erst super spät im Tagesverlauf dann wirklich erst ganz gegen Ende und ich bin sehr viel gefahren. Also ich glaube, ich bin an dem Tag 8 oder 9 Turns gefahren. Also wirklich immer raus, nächstes Motorrad und wieder zurück und so. Es hat sehr lange gedauert, bis ich dann so in einem Flow war, ne? Dass ich halt nicht mehr mit einer gewissen Anspannung gefahren bin, sondern halt gemerkt habe, okay, jetzt bewege ich auch den Oberkörper richtig, so jetzt kann ich mich schön weiter Richtung Kurveninnenseite legen, mehr auf die Körperpositionierung float mehr, wird mehr intuitiv, so. Das macht halt einfach schon einen großen Punkt aus und vor allem die Crema, ne, von der ich ja gesprochen habe, die ist natürlich besonders herausfordernd gewesen, weil es halt einfach ein anderes Motorrad ist und die im Gegensatz zu den Straßenmotorrädern dann auch wie ein normales Rennmotorrad umgedrehte Schaltschirme hat, so, ne, wo du dich dann nochmal mehr konzentrieren auch musst, dass du halt da nicht in die falsche Richtung hackst, ne. Also da spielen schon verschiedene Dinge mit rein und das ist auch was man vielleicht sich so mitnehmen kann, wenn man auf die Rennstrecke geht, egal was man fährt, ne, lass es einfach immer locker angehen und das muss einfach flowen, du musst entspannt fahren, nur dann macht die Sache richtig Spaß und nur dann bist du halt eigentlich auch zügig, aber kennst du ja genauso aus deinen Rennstreckenerfahrungen.
Richtig, und jetzt wolltest du überleiten zu einem Thema, das mir besonders wichtig war, es waren auch, und das ist jetzt schon wieder eine Weile her, wenn ihr es gehört habt, die BMW Motorrad Days. Michel, was wolltest du sagen?
Ja, also meine Überleitung war tatsächlich der Preis, denn neben der GS Adventure, die, wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe, irgendwie losgeht bei irgendwas um die 22.000 Euro, ist ja auch diese Panigale vorgestellt worden und die startet, glaube ich, bei 27, ist die Panigale V4 für das Modelljahr 2025. Und da sind wir ja wieder bei diesem, das ist eben quasi dieser Einstieg in diese Preisdiskussion, ne? Dass es eigentlich schon absurd ist, in welchen Regionen wir uns inzwischen bewegen, wenn man ein Motorrad höherer Güteklasse sich zulegen möchte, so, ne? Das ist ja, also ich finde ja keine Worte, so, ne? Das ist natürlich alles schön und gut, aber ein Jahresgehalt für ein Motorrad zu latzen oder noch mehr für viele, das hat schon inzwischen teilweise was sehr Elitäres, wie ich finde. Wie ordnest du das ein? Du hattest ja das explizit angesprochen, ne? Du wolltest ja quasi die Adventure auch thematisieren.
Ja, also über die Preise haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Völlig abstrus. Wie kann das so teuer werden? Und ich bin dann doch immer überrascht, wenn ich auf mein eigenes Gehalt gucke, wie viele dann wiederum mit solchen Motorrädern rumfahren können. Und möchte mich jetzt sozusagen über meine Lebenssituation gar nicht beschweren. Aber ich finde es einfach völlig abstrus. Aber gut, irgendwo müssen sie die Kohle irgendwie auch herbekommen. Ich meine, wenn du das ins Verhältnis setzt, ist dann tatsächlich diese Mittelklasse-Motorräder tatsächlich wieder günstig, ne? Aber es ist trotzdem einfach so abstrus wie Geld. Warum ich eigentlich über die BMW Motorrad-Dash sprechen wollte, ist, weil wir uns mit dem Thema ja noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Wer hier zuhört, weiß, dass ich zwar eine BMW fahre, auch eine BMW Motorrad-Vergangenheit gewissermaßen habe, aber im Herzen diese Marke sicherlich nicht trage, sondern eigentlich mit vielen Entscheidungen und Darstellungen dieses Konzerns wirklich nicht einverstanden bin, ich diesen Hype um diesen Hersteller in den meisten Fällen ziemlich affig finde und die meisten Produkte irgendwie auch nicht so geil. Ich habe mich ja auch schon über diesen Yuppie-Roller mal ausgelassen. Und diese letztjährigen Entwicklungen bei BMW Motorrad auch beständig eigentlich belächelt habe. Also diesen Weg, die BMW Motorrad Days, die ich 3 oder 4 Mal auch live erlebt habe in Garmisch-Partenkirchen, die nach Berlin zu holen, da weiß ich bis heute nicht, wer so besoffen war und gleichzeitig so genial, diese Idee zu entwickeln und dann auch den entsprechenden EntscheidungsträgerInnen zu präsentieren und die zu überzeugen, dass sie sagen, ja geil, Berlin ist eine super Idee, da geh mal hin.
Ja, also da muss man natürlich sagen, die Genialität, die du dann ansprichst, ist tatsächlich als Vertriebler bzw. Marketing-Kommunikationstalent zu betrachten, weil du ja meinst, mit genial, dass er die davon überzeugt hat, das zu machen. Dass das im Endeffekt keine besonders gute Entscheidung war, das haben wir ja gesehen, ne? Deswegen sind wir ja auch wieder zurück nach Garmisch-Partenkirchen gekommen. Du wolltest ja aber eigentlich gar nicht über das Event selber sprechen, sondern eher um die Leute, die du in diesem Zusammenhang wahrgenommen hast, ne? Also deswegen hatte ich auch tatsächlich gedacht, du gehst so ein bisschen auf dieses Preisthema ein, ne? Um so diese, ich sag mal, vermeintlich typische reiche BMW-Klientel zu beschreiben, aber da hast du was anderes im Hintergrund, so wie ich das hier so raushöre.
Nein, also Leute, gar nicht so wild, da habe ich auch niemanden wahrgenommen. Ich war jetzt auch dieses Jahr nicht vor Ort, ich weiß, dass dann wieder alle Hinz und Kunz nach Garmisch gepilgert sind, habe ein paar Bilder davon gesehen, muss schon sagen, das ist natürlich schon geil, so eine riesen Community irgendwie auch aufgebaut zu haben, so ein riesen Event, dort an den Hausberg zu sitzen. Diese Landschaft ist einfach der absolute Hammer, das Alpenpanorama, es gibt schöne Ausfahrten. Du kommst auf dieses Gelände kostenlos. In Berlin musstest du ja Eintritt zahlen, inmitten von Messehallen. Also wie unsexy kann es sein? Das ist ja so wie, keine Ahnung, ja gut, über Sexkinos und Sexiness müssen wir, glaube ich, gar nicht sprechen. Ich weiß nicht, wo da die Erotik liegen geblieben ist. Aber sagen wir mal so, Candlelight-Dinner neben der Schrottdeponie. Also das ist ja wirklich nicht zielführend. Wer auf die Idee kommt, Partner, Partnerin irgendwie einzuladen und dann am besten neben Fischkadavern sich hinzusetzen und sagen, hey, übrigens, lieb dich so, ist auch keine smarte Idee. Also das wieder zurückzuholen, auch von der Bildsprache her, einzig wahre und richtige Entscheidung. Aber warum ich eigentlich eben drüber sprechen wollte, ist diese GS Adventure. Hast du dir die mal angeschaut?
Tatsächlich ist das ein Modell, was ich zwar wahrgenommen habe, mich aber nicht näher mit auseinandergesetzt, weil dieses Adventure-Thema, also ich bin ja eh grundsätzlich kein Freund von so riesigen Motorrädern und die Adventure ist ja eigentlich somit das Riesigste, was man sich vorstellen kann, auch wenn die neue jetzt, die 1300er, vielleicht so ein bisschen schlanker wirkt, aber nee, habe ich mir tatsächlich überhaupt gar nicht angeguckt, weil darum.
Michel,
ausgenannten
du kannst
so,
jetzt
aber
nicht
jetzt dein
die
Eindruck
Augen
dazu.
Verschließen vor dem meistverkauften Motorrad in Deutschland. Du machst jetzt sofort Google an, weil wir müssen uns trotzdem damit auseinandersetzen. Dass wir hier beide nicht die großen GS-Fans sind, das ist irgendwie klar. Nichtsdestotrotz muss man einfach zugeben, es ist fahrerisch ein gutes Motorrad, unstrittig, macht, was es soll. Mit dem kannst du sogar noch viel mehr machen, als die meisten irgendwie denken. Aber jetzt ist ja der Wahnsinn. Mein Vater rief mich nämlich an, der ist ja im Besitz eines solchen Motorrades und war aber auch so ein bisschen außer sich, kann man fast sagen, als er das gesehen hat. Und erinnerst du dich, das hat mittlerweile Ducati, glaube ich, auch, aber dass es irgendwann mal auch eine Kooperation von BMW Motorrad und Lego gab, dass du als Lego-Bausatz so eine GS bauen konntest?
Ja, na klar.
Ja. So, und ich glaube, das kam im Kindergarten so gut an, dass irgendwo der Chefdesigner sein Kind vom Kindergarten abgeholt hat und die haben gesagt, Papa, Papa, das ist so toll, das ist viel schöner als es draußen. Und dann wieder irgendwie jemand betrunken war dort bei denen und gesagt haben, alles klar, wir realisieren jetzt diese Lego-Version. Also diese neue GS-Adventure mit diesem Klotz in der Mitte. Also da fehlt wirklich nur noch so eine Person drauf mit so einem gelben, runden Kopf, mit so einem Pinöpel oben drauf, die dann Mr. Lego oder Mrs. Lego irgendwie ist. Und dann bist du wirklich komplett im Legoland angekommen. Also wie hässlich kann es sein? Ich muss ja sagen, grundsätzlich die neue GS ist anders als die vorherigen, jetzt mit diesem X-Scheinwerfer nenne ich es mal, also nicht mehr mit diesem Karl Dall-Motiv da vorne drauf. Muss ich sagen, ist nicht meins, konnte man aber noch irgendwie mit klarkommen. Aber die Adventure so nochmal zusätzlich zu verunstalten, hast du es mittlerweile gesehen? Weißt du, was ich meine?
Aber wenn wir, nein, also da wollte ich jetzt nämlich in diese Kerbe wollte ich schlagen. Wir unterscheiden uns ja ganz oft in unserer Wahrnehmung. Und ich muss sagen, ich finde ja die Adventure gar nicht so schlecht wie, also nicht ansatzweise so schlecht wie du. Und ich finde sie eigentlich fast auch ein bisschen cooler als die normale GS. Ich mag das Design fast ein bisschen. Ich finde, es hat irgendwas. Aber wenn wir tatsächlich uns hier so gegenseitig schon über polarisierende Designs unterhalten, da muss ich auch direkt hier die nächste Diskussion in Anführungsstrichen aufmachen, nachdem ich dir jetzt ja gesagt habe, dass mir die Adventure gar nicht so schlecht gefällt, jetzt nachdem ich es mir angeschaut habe. Ein ähnliches Motorrad, also ähnlich von der Farbe, ich habe jetzt hier bei Motorrad Online mal schnell geguckt, da ist die Adventure nämlich in einem rot-silbernen Design. Und rot ist tatsächlich das Stichwort, auf das ich jetzt kommen will. Die neue Panigale wurde ja auch vorgestellt, V4S oder V4, für das Modelljahr 2025. Und die sieht ja tatsächlich auch deutlich anders aus als das aktuelle Modell. Und da gebe ich dir die Frage quasi direkt zurück, wie gefällt dir diese denn? Denn da muss ich sagen, da tue ich mich extrem schwer mit, weil die deutlich rundglutschter wirkt, so ein bisschen von vorne eigentlich mit dem schmalen, mit dieser schmalen Scheibenwerfersignatur mich sogar an alte CBR so ein bisschen erinnert und irgendwie so diesen krassen Ducati-Style, dieses ultra individuelle, so ein bisschen verloren hat durch diese nun etwas rundglutschtere Optik.
Ich bin tatsächlich gerade jetzt auch noch auf der Suche, weil ich mir jetzt im Umkehrschluss mir die nicht angeschaut habe, genauso wie du es mit der Adventure hast. Ich meine mit der Adventure.
Guck mal,
sacken lassen und guck da noch so ein bisschen rum. Jetzt muss ich hier parallel noch googeln. Du hast mich quasi wirklich auf dem ganz falschen Fuß sozusagen entwickelt. Panigale V4R finde ich natürlich jetzt gerade nichts. Schick mir mal ein Bild.
Na, V4R ist es ja nicht.
In der Zeit, dass ich dann. Hast du aber gerade gesagt.
Schick ich dir natürlich sofort, damit du dir das mal angucken kannst, mein junger Freund.
Ah, jetzt habe ich es mit zwei Armschwinge. Was ist da denn los?
Ja, guck mal, da jetzt so langsam schlägt das hier ein.
Boah. Okay, also jetzt werde ich sauer.
Jetzt wirst du sauer, wegen diesem. Mir fällt das gerade auf, ich sehe dir so von Design. Das erinnert mich so ein bisschen mit diesem Flügeldesign an Zoidberg von Futurama. So, ne, irgendwie so, das, ne, die Unterlippe abgeschnitten, so, und dann komisch in der Gegend rumgeguckt. Kannst du dich dran erinnern? Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Boah, okay, also jetzt habe ich doch auch das Richtige gefunden, glaube ich. Ich verstehe, was du meinst. Ja, ich würde jetzt, also, es ist schon nochmal ein Unterschied zwischen irgendwie bestehender Ducati und jetzt der neuen. Und den Vergleich, den ich dazu hatte, zwischen der BMW und der neuen GS Adventure, weil die hat sich ja, also ich finde, der Unterschied von der V4, der Ducati, zu der früheren ist, finde ich, nicht so groß wie zu den GS-Modellen, jetzt der 1300er Motorgeneration zu den früheren 1250ern. Und da muss ich sagen, finde ich diesen Lego-Baustil oder Lego-Bausatz, nennen wir es mal so, von BMW, deutlich drastischer als von Ducati, wobei ich schon sagen muss, diese Zweiarmschwinge oder wie man es nennt, das ist natürlich schon, boah. Und grundsätzlich, das ist herstellerunabhängig, finde ich Winglets einfach kacke. Winglets ist einfach ein Zeichen der Welt zu beweisen, man hat zu viel Geld. Weil du brauchst es da draußen niemals. Es hat im Straßenverkehr und auch auf der Rennstrecke für die HobbypilotInnen überhaupt keinen Mehrwert. Das kann mir niemand erzählen. Ist bloß einfach ein Teil, die kippt dir einmal um, ist ab, hast du richtig fetten Schaden. bringt nichts, sieht kacke aus. Bei dir heißt es Soldberg, bei mir einfach nur Scheiße. Ja, aber nichtsdestotrotz finde ich diesen Baukasten von BMW.
Da war er wieder, der Diplomatie, Jan. Und ich glaube, mit so ein bisschen Rant können wir die Folge auch fast zumachen. Ich habe aber tatsächlich noch eine letzte Ankündigung zu machen. Und zwar hast du das Thema Amateure und Nasenbohrer auf der Rennstrecke gerade angesprochen und dass ja die Winglets nichts bringen. Und wir hatten natürlich auch schon über das Thema Isle of Man gesprochen und dass da eventuell was ansteht, vielleicht für nächstes Jahr, und wir da beide gerne hin möchten. Und ich habe aber tatsächlich die Option bekommen, und ich hoffe, ich habe dir das nicht erzählt, dass mir der Isle of Man wollte ich dir in der Folge erzählen und habe es dann vergessen und dann warst du mega überrascht. Und ich hoffe, ich habe dir das jetzt noch nicht im Vorfeld erzählt, dass ich nach Macau zum Macau Grand Prix gehen kann.
Ja, du hast mal irgendwie sowas anklingen lassen, dass es sein könnte. Ich habe bisher noch keine Termineinladungen und Flugtickets geschickt bekommen. Finde ich natürlich drastisch. Ich glaube, das muss ein Irrtum sein.
Ja, du fährst ja auch nicht. Du fährst ja auch nicht mit.
Gut, wir beenden die Aufnahme an dieser Stelle. Das war's. Wir schauen mal, ob wir aus der Sommerpause jemals wiederkommen oder ob Michel ein One-Way-Ticket nach Macau organisiert bekommt und der Rückflug irgendwie durch mich verhindert werden. Das ist natürlich eine riesengroße Frechheit. Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich für dich. Ich war ja schon mal in Macau, allerdings nur, um dort in einer Spielhölle zu versinken und einen Kumpel wieder zu suchen, der dachte, er hätte die heißeste Frau des Abends aufgerissen, bis er irgendwann feststellte, dass diese Dame nicht aus emotionalen
Ladyboy
Motiven mit ihm ins Taxi gestiegen ist, sondern dann ziemlich schnell den Geldbeutel sehen wollte. Das waren so meine Erfahrungen dort. Hab die Straßen und die Strecke so ein bisschen inspiziert. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Wann ist es soweit und wann gehst du hin und wieder für einen Tag oder bist du diesmal etwas länger dort?
Nein, das ist tatsächlich im November eine ganze Wochenveranstaltung und zwar zusammen mit unserem Horst Seiger. Der war ja tatsächlich auch hier schon in der Folge und hat über das Thema Road Racing erzählt und der bietet ja da immer diese Fanreisen an und in diesem Zuge bin ich da mit ihm vor Ort, bin gespannt, was mich da erwartet. Falls ihr da irgendwie Bock drauf habt und das irgendwie für euch spannend klingt, kann ich hier gerne mal den Link in die Videobeschreibung hauen, da könnt ihr euch das mal angucken, was da tatsächlich in dem Rahmen alles geboten wird. Ich glaube, es gibt da auch noch Plätze. Also könnt ihr euch gerne anschauen und ich bin aber natürlich dort dabei, um wie bei der Isle of Man auch eine kleine Reportage zu machen und das ein bisschen videoseitig aufzuarbeiten, um dann spannenden Road Racing Content aus dem asiatischen Raum für die Jahresabschlussphase mitzubringen. Da freue ich mich tatsächlich sehr, sehr drauf. Asien ist besonders, Macau ist besonders, Road Racing ist ganz, ganz speziell und dort sind ja auch nicht nur Motorradfahrer, sondern das sind ja auch quasi diese ganzen Formelcars und sowas. Also das wird, glaube ich, eine ganz, ganz wilde Nummer und freue ich mich schon sehr drauf. Ja, und bin dann gespannt, ob ich dann quasi ähnliche Geschichten zu berichten weiß, wie du von deinem besagten Freund, den ich vorher noch nie gehört habe. Wahrscheinlich ging es dem Jan einfach so, dass er gedacht hat, huch, wer will denn da jetzt an das Eingemachte meines Geldbeutels? Aber naja, das lassen wir jetzt einfach hier an der Stelle mal so stehen. Und ich wünsche dir einen schönen Abend noch. Bedanke mich recht herzlich für die Aufnahme. Und ganz, ganz wichtig, ich wünsche dir an der Stelle, auch wenn ihr das hört, während der Jan im Urlaub ist, ich wünsche einen ganz, ganz tollen Urlaub. Und komm gesund und munter wieder und viel Spaß beim Endurofahren.
Danke, da werde ich viele Stories haben. Ich habe auch noch viele weiteren in der Hinterhand. Wenn ich dann wieder da bin, werden wir hier auch wieder deutlich regelmäßiger und frischer neue Podcast-Folgen aufnehmen. Ihr könnt gespannt sein. Es ist viel in Planung. Viele GästInnen, die wir auch schon wieder angefragt haben und in der Terminfindung sind. Seid gespannt. Michel, es war mir wie immer ein Fest und trotz allen Neides wünsche ich dir natürlich für November viel Spaß. Vorher steht ja aber unser ganz besonderer Trip an. Bosnien Enduro fahren im Oktober und davor werden wir die ein oder andere Folge eh nochmal zusammen aufnehmen und wahrscheinlich auch nochmal Bierchen trinken gehen. Das von mir. Vielen Dank auch. Bis zum nächsten Mal. Tschö.
Ciao, ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. Von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüsterte Soundtrack für den Asphalt, den ich hab.
Yes, yo. Gasgeflüster. Ja. Der beste Motorrad-Podcast. Peace.